ich will das nicht glauben, dass halt unsere Ausbildung endet, wenn ich mein Abi gemacht habe oder wenn ich meine Ausbildung gemacht habe oder wenn ich mein Studium abgeschlossen habe. Ich möchte eigentlich, ich glaube, der Tag, wo ich aufhöre zu lernen, ist der Tag, an dem ich sterbe.
Deutschlandfunk Kultur plus eins mit Gesa Ufer.
So sieht's aus. Herzlich willkommen hier bei Plus Eins zu einer neuen Tiefenbohrung. Auf der Suche nach dem, was uns Menschen ausmacht, was uns berührt, was uns Angst macht oder Kraft gibt. Und genau zu diesen Fragen forscht auch mein heutiger Gast als Performer, Tanzwissenschaftler, als Kultur- und Bildungsaktivist. Ja, mit Haut und Haaren kann man sagen, mit dem Kopf und dem ganzen Körper. Valentin Rion ist bei mir. Schön, dass du da bist. Hallo.
Hallo, schön da zu sein.
Ja, und wir kennen uns noch gar nicht so sehr lange, eigentlich kaum, kann man sagen. Und zwar war ich vor ein paar Wochen in der Situation, dass du mein Interviewpartner warst hier im Deutschlandfunk Kultur für so ein ganz klassisches Interview. Und zwar ging es da um eine Ausstellung im Schwulen Museum hier in Berlin. Übrigens eine sehr hervorragende Ausstellung, die noch bis Mitte November läuft. With Legs Wide Open, ein Hurenritt. Das war so der provokante Titel. Und das ist so eine Art Kulturgeschichte der Sexarbeit. Aber das Besondere ist, sie wird erzählt anhand von Gegenständen und Menschen, die selbst irgendwo an dieser Schnittstelle Sexarbeit, Forschung, Kunst aktiv sind. Und du gehörst im Grunde diesem Kollektiv an, also dass diese Ausstellung kuratiert hast, kamst also hier im Studio vorbei, um über die Ausstellung zu sprechen. Und mir war sehr schnell klar, dass ich eigentlich mindestens genauso gerne mal über dich sprechen würde, weil ich dich eben ehrlich gesagt von vornherein extrem charismatisch fand und ja, sehr klug und schon wirklich wie so eine Art Wundertüte, also wie jemand, der offenbar ganz schön viel vorhat in seinem Leben und viel macht. Und dann haben wir uns letzte Woche noch auf einen Kaffee getroffen in Vorbereitung auf diese Sendung. Und ja, was soll ich sagen? Also mein Eindruck hat sich erhärtet. Ich bin sehr froh, dass du Lust hattest, heute mein Plus Eins zu sein. Freuen Sie sich mit mir auf Valentin Rion. Performer, Tanzwissenschaftler, aber auch Aktivist in Sachen Kultur und Empowerment und noch vieles mehr. Ich finde, es ist ganz schön schwer, so eine Art roten Faden zu finden oder überhaupt dich zu erzählen. Das ist ja wirklich auch immer eine komische Aufgabe. Aber ich fange vielleicht wirklich mal an mit so einer kleinen Szene, die ich im Netz gefunden habe und die mich sehr berührt hat. Die kommt aus einer Zeit, da warst du, glaube ich, Student für Tanzwissenschaft?
Nee, noch nicht. Da habe ich meinen Bachelor studiert.
Da warst du in Weimar?
Genau, Weimar und Jena.
Weimar und Jena. Und du hast bei so einem Workshop zum Thema Stimme mitgemacht.
Ich habe immer extrem hoch gesprochen. Also so, ja, das war meine Stimme, bis ich so eben 20 ungefähr war.
Das ist jetzt wirklich die Stimme, ne?
Also ja,
die ist jetzt
genau
nicht verstellt.
So, also naja, genau, ja, ich habe nur so geredet. Also was da physiologisch passiert ist, die Stimmbänder, die können entweder in Vollschwingung sein, das ist so die gewöhnliche Sprechstimme, da schwingen dann die ganzen Stimmlippen, oder nur die Ränder, das nennt man dann oft auch Falsetto. Was ja auch so eine kulturelle Vorstellung ist, die falsche Stimme, ne? Also daher kommt das ja, die Fispelstimme oder so. Und ja, bei mir war da gar nichts kaputt. Das war eigentlich nur eine Frage des Gebrauchs. Also ich konnte nicht die Vollschwingung nutzen, jetzt habe ich mir selbst irgendwie nicht erlaubt. Und dann habe ich an der Musikhochschule studiert und habe da auch gesungen. Und also ich habe dann immer Alto gesungen, was ja auch dann irgendwie toll ist, ne? Also dann so als Mann gelesen und so hoch zu singen. Und da habe ich dann einen Gesangslehrer, der auch Phoniater war, der hat mir dann gesagt, hey, wenn du willst, also es muss gar nicht, das fand ich auch super fair von ihm, wenn du willst, können wir das erkunden und da was machen. Und das ging dann innerhalb von einer Sitzung eigentlich. Also
Wahnsinn.
Das war auch krass, dass so 20 Jahre lang, ja, und was da so bewusst wurde auch, ich habe dann später meine Masterarbeit in der Tanzwissenschaft darüber geschrieben, also die Stimme als Choreografie, wie sehr wir ja identifiziert werden über unsere Stimme und wir so ein kulturelles Bild haben, dass diese Stimme auch immer irgendwie gleich bleibt. Also wenn deine Mutter dich anruft und du erkennst sie nicht, dann hat sie irgendwie kulturell gesehen, würde man, also zu Recht ist, kann sie dann halt irgendwie enttäuscht sein, so, aber du kennst mich doch. Und gleichzeitig ist es aber so, dass unsere Stimme sich ständig verändert. Genau, und zwar mehr als nur bei Jungs. Also Mädchen haben ja auch so Mutationen, aber das halt so die in dem Stimmbruch dann.
Und dieser stimmliche Wandel, der ist extrem verblüffend und der ist eben dokumentiert in diesem kleinen Film. Das ist der Mitschnitt eines Anrufs deiner französischen Mutter, die deine neue tiefe Stimme wirklich nicht erkennt.
Hallo?
Hallo, hier ist die Mutter von Veronika. Ich soll unter dieser Nummer anrufen.
Aha, okay. Was wollen Sie?
Ich weiß es nicht. Er hat mir gesagt, ich soll unter dieser Nummer anrufen.
Maman, c'est Valentin.
Aha.
Ah, oui.
Okay. Es ist schon sehr komisch, wenn das eine ganz andere Stimme ist und dann übers Telefon, ohne das Gesicht zu sehen, hat man wirklich den Eindruck, das ist einfach jemand ganz anderes.
Weißt du jetzt, wer... Also erkennst du die Stimme und kannst du das Gesicht dazu sehen oder ist das für dich immer noch eine fremde Stimme?
Das ist immer noch eine fremde Stimme.
Alors peut-être c'est mieux que je parle comme ça?
Ich finde es total cool, wie du dich da auch selbst so ausstellst und ja wirklich zu so einer Art Versuchskaninchen machst. Also wie du dich in die Waagschale geworfen hast, aus der Deckung rausgegangen bist, in dieses Experiment gegangen bist. Und in dieser kleinen Szene, da scheint mir irgendwie schon so ganz schön viel drin zu stecken von dem, was dich ausmacht vielleicht. Also diese riesengroße Lust am Experiment einerseits, aber eben auch immer an dieser Schnittstelle eben, an diesem Körper, Geist und noch was fand ich spannend an dir. Und dafür muss ich, glaube ich, jetzt doch nochmal so einen ganz kurzen Ritt durch dein Leben versuchen. Also du bist als einer von vier Brüdern in Hessen, glaube ich, aufgewachsen. Als Kind, das fand ich sehr schön, des Élysée-Vertrags, wie du selbst sagst, weil deine Eltern sich bei einem Frankreich-Austausch kennengelernt haben. Deine Mutter also Französin. Und dann warst du, ich wahrscheinlich unterstelle ich als Schüler schon relativ früh auffällig im besten Sinne, wahrscheinlich hochbegabt, ne? Also du hast auf jeden Fall ganz früh eine Klasse übersprungen, hast dann mit 15 im Grunde das zweite Mal eine Klasse überspringen müssen, bist dann aber stattdessen für ein Jahr nach Thailand gegangen, weil du dich für Buddhismus interessiert hast, mal eben so mit 15. Dann warst du nochmal ein Jahr im Westjordanland, also was ja auch als Westbank so berühmt ist, warst dann nach der Schule Stipendiat der Studienstiftung des Deutschen Volkes, hast x Sachen studiert, sprichst 6 Sprachen wirklich gut, aber du bist eben trotzdem überhaupt nicht das, was man jetzt so dem Klischee nach so den Nerd nennen würde. Also ja, vielleicht so ein durchgeistigtes Genie, blass, ohne Bezug zum eigenen Körper, sondern im Gegenteil, du hast eigentlich sehr, sehr früh angefangen, dieses Körperliche als Feld mitzuentdecken. Wann und wie kam das?
Boah, ich glaube immer. Also ja, ich weiß nicht so ganz, ob's woher das kommt, dass ich. Also wir haben ja alle Körper und wir sind Körper und eigentlich sind wir auch nichts mehr. Und darin sind wir sehr vernetzt. Also das Meer, was man dann auch spirituell irgendwie oder geistig lesen kann, das ist ja trotzdem auch materiell und durch die Körper verhaftet. Und ich glaube, ich habe glücklicherweise mich nie so sehr kriegen lassen von diesen Trennungen, die auch so, also es ist auch so eine europäische philosophische Kulturgeschichte. Also ich weiß zum Beispiel, dass ich als Kind schon sehr, also jetzt rückblickend würde ich sagen, auch sehr sexuell war, also in einem total okay Sinne, denke ich, aber ich habe das auch damals schon erlebt. Wenn du mich fragst, wann das angefangen hat, dann denke ich daran, dass für mich Körper auch immer sehr präsent war als so eine sehr intensive Erfahrung, durch die ich die Welt erschließe und durch die wir Kommunikation, das heißt ja nichts anderes als etwas miteinander tun, auf Latein, communicare, dass wir dadurch in Verbindung treten und dass da eigentlich Leben passiert. Mhm. Und das würde ich sagen, es war eigentlich immer so die Erfahrung, halt einen Körper zu haben und gleichzeitig auch zu wissen, wie sehr diese Körper ständig genormt, korrigiert, versucht wird, dass die in Tüten gepackt werden. Also das ist ja auch diese Stimmerfahrung, war ja durchweg auch eine Erfahrung an der Grenze der Gender-Normen und an der Grenze in diesem No Man's Land eigentlich, weil Leute mich nicht ganz einlesen konnten. Also ich wurde auch sehr viel als Mädchen gehalten. Auch, also ich war immer so ein bisschen filigraner. Ich glaube, heute hat sich das ein bisschen verändert, aber ja, klein. Genau, also ich wurde oft auch misgendert. Für mich war das eigentlich eine bereichernde Erfahrung, weil ich dadurch gemerkt habe, wie willkürlich auch eigentlich diese Einteilungen sind und dass wir da immer noch mal drüber hinaus hinweggehen können und uns miteinander in Verbindung bringen können, um zu wissen, was da noch alles ist.
Mhm. Und du hast extrem früh auch angefangen mit Tanz, ne?
Na, gar nicht so extrem früh. Ich wollte immer, ich habe als Kind viel zu viel gemacht. Also meine Mutter musste mich auch ständig irgendwo hinbringen, also ne, Malkurs und Reitkurs und blablabla. Ist auch so ein bürgerlich, also da steckt auch Privileg dahinter, ist auch ein bürgerliches Leben gewesen. Und ich wollte immer Ballett machen, so seit ich 7 oder 8 war. Und meine Mutter, glaube ich, hat dann so aus Selbstschutz dann, statt dass sie es mir verbietet, hat sie gesagt, ja, okay, aber dann musst du das auch organisieren, dann ruf da mal an. Das habe ich dann natürlich nicht gemacht, so mit 8. Und dann hat es gedauert. Ich habe dann während der Schule in der 8. Klasse so ein Praktikum am Stadttheater gemacht. Und so bin ich dann in den Tanz gekommen. Ich habe dann an der Tanzkompanie, die haben so eine Jugendkompanie in Gießen am Stadttheater. Mhm. Ja, so kam.
Und für dich ist heute auch eine der wichtigsten Adressen ein Institut in Weimar, das Other Music Institute, glaube ich.
Academy.
Die ja. Other Music Academy in Weimar.
Die Oma.
Was genau ist das und wie geht der Weg von dort auch zu dieser intimen Körperarbeit?
Ja, das ist tatsächlich auch gar nicht, also sozusagen leider, aber ich glaube, viele Dinge, die relativ neu sind in ihrer Konfiguration, sind schwer zu erklären in ein paar Sätzen. Also es ist ein soziokulturelles Zentrum, aber es ist auch eine neue Art sozialer Institution, die gleichzeitig, also es ist ein Experiment, das gleichzeitig auch relativ prekär ist. Also wir machen, die Oma ist die unsere Oma. Vision, genau, wir mögen das auch sehr gerne. Es geht auch um das Wissen von früheren Generationen, okay. Es geht sehr viel um Traditionen. Es ist sehr interkulturell, transregional gedacht, die Projekte, die wir machen. Und es geht immer darum, praktisch mit den Händen zu arbeiten. Also alle unsere Projekte verbinden wissenschaftliches, soziales und ästhetisches Arbeiten. Also wir machen eigentlich immer irgendwie Kunst in einer Weise mit Menschen, die sehr unterschiedlich sind. Und darum geht es eigentlich. Also der Kern des Namens, und das reflektiert, glaube ich, auch mein Leben, es geht einerseits um lebenslanges Lernen und um Otherness, also die Erfahrung, ein anderer zu sein, geandert zu werden. Und das ist eine Erfahrung, die wir alle haben. Und bei manchen ist sie sehr viel stärker und bringt auch mehr Leidensdruck mit sich oder ist sehr viel ungerechter, also wenn du schwarz bist in Deutschland. Aber auch der Stereotype, sehr maskuline Mann, der sehr viel irgendwie, ja, so auf der guten Seite der Privilegien steht, Der macht ja auch Erfahrungen, dass zum Beispiel sein Umgang mit Gefühlen vielleicht, also ich spreche jetzt in Klischees, in Normen, aber dass er vielleicht sich gar nicht so sehr erlauben kann zu weinen oder wie sieht es bei ihm aus mit Tanzen, mit Körperlichkeit. Mhm. Also diese Erfahrung machen wir alle und darum geht es im Kern, das als eigentlich als eine Stärke zu sehen und als das Potenzial, miteinander zu lernen und eigentlich zu wachsen. Und wir gehen auch davon aus, dass eigentlich nur so Gesellschaft funktionieren kann.
Mhm. Ein Satz ist mir aus unserem Gespräch auch noch in Erinnerung geblieben, den ich irgendwie sehr stark fand, dass es gar nicht so sehr darum ginge, Brücken zu bauen, als vielmehr Wurzeln zu suchen. Mhm. Wie ist das gemeint?
Vielleicht so als ein, ich sag mal ein Projekt, was so ein Beispiel dafür ist. Also wir haben das schon ziemlich lange her, 2011, da hatte ich gerade angefangen mit der Oma, also in der Oma mich zu engagieren. Die Oma kommt aus dem Yiddish Summer Weimar. Eigentlich, das ist ein großes Festival, das dauert immer 5 Wochen jedes Jahr, das machen wir seit 25 Jahren jetzt. Und da geht es um jiddische Kultur, aber jiddische Kultur ist eine migrantische, also eine Kultur, die immer migrieren musste, ne? Also Juden wurden ja immer wieder vertrieben. Also heute würde man denken, dass Lautari-Musik, also Roma- und Sinti-Musik und Klezmer, jiddische Musik, sehr weit auseinander liegen in ihren kulturellen Sphären, weil es auch so seit dem Zweiten Weltkrieg relativ viel Feindseligkeit gibt. Und diese, ja, also der Holocaust hat da sehr viel zerstört. Und da gab es ein Projekt, das hieß The Other Europeans, und da drehte es sich eigentlich darum, wie viel eigentlich, also früher vor dem Krieg, haben diese MusikerInnen immer zusammen gespielt. Das waren Familien, die, also es gab auch Heiraten untereinander und es gab sehr, sehr viel, also sehr viel musikalisches Material wurde auch, wie sagt man, getauscht.
Ja.
Also Melodien oder Texte. Mhm. Und dieses Projekt war eigentlich das erste von der EU gefördert, was dem so auf den Grund ging. Wo sind eigentlich unsere gemeinsamen Wurzeln? Und das ist so ein Beispiel, wo man an der Oberfläche aus bestimmten Glaubenssätzen heute vielleicht denkt, man ist sehr weit voneinander entfernt. Aber in Wirklichkeit verbindet einen immer so viel. Also das ist ja auch eine körperliche Erfahrung, während wir hier sitzen. Das Beispiel hatte ich dir bei unserem Vorgespräch auch gegeben, weil ich finde, das ist eine Realität. Also während wir hier sitzen, können wir nichts dagegen tun. Oder da gehört extreme Arbeit dahinter, dass sich unser Puls, unser Herzschlag, unsere Atmung synchronisieren. Also ganz vieles läuft eigentlich auf dieser Wurzelebene.
Valentin Rion ist nach wie vor mein Plus Eins hier im Deutschlandfunk Kultur, Performer, Aktivist in Sachen Soziokultur und Empowerment, aber eben auch Fachmann für Körperarbeit, für Intimität. Und wenn man das Netz ein bisschen nach dir absucht, dann ist man also wirklich total beeindruckt, was da für vollkommen unterschiedliche Projekte anstehen, was du da alles auf die Reihe kriegst. Das geht mit Jugendarbeit, mit Empowerment auf diesem Projektschiff Mary Jane in Sachsen-Anhalt los, über Regiearbeiten, Schauspiel, du hast mit Rosa von Braunheim gedreht, bis hin eben wirklich zu sehr intimer Körperarbeit in Frankreich. Man kann sagen, wie ich, wow, Wundertüte, was für ein flirrendes, interessantes, buntes Leben. Du hast aber auch immer mal wieder mit Leuten zu tun gehabt, die dich ermutigen wollten, dich zu fokussieren, also weniger zu machen. Mhm. Das dann richtig. Was hast du diesen Leuten entgegnet?
Ich habe mir das immer angehört und ich will das auch also wirklich hören. Und ich glaube auch, je älter ich werde, desto mehr sehe ich auch, was da alles dran ist. Aber also erstmal glaube ich, die Leute, die mir das gesagt haben, diese Art MentorInnen, also einer zum Beispiel von der Studienstiftung, so ein Mensch, das passiert halt alles in so einem, in dem Rahmen, wie Biografie und vor allem Erwerbsbiografie in unserer Gesellschaft auszusehen hat. Ich bin halt, ich habe das Glück, dass ich nie, ich habe nicht so das Arbeiterkind-Syndrom, dass ich so existenzielle, finanzielle Ängste eigentlich schon in die Wiege gelegt bekommen habe. Das ist ein wahnsinniges Privileg, dass ich immer davon ausgehe, es wird schon klar gehen. So, ich habe ja auch Rückhalt, so, ich habe auch viel Sicherheitsnetz. Und ich glaube auch nicht, ich will das nicht glauben, dass halt unsere Ausbildung endet, wenn, weiß ich nicht, ne? Also wenn ich mein Abi gemacht habe oder wenn ich meine Ausbildung gemacht habe oder wenn ich mein Studium abgeschlossen habe. Und dann fange ich an zu arbeiten und dann bin ich irgendwie Experte und dann mache ich das jetzt, so mein Leben lang oder so. Sondern, ja, wer bin ich schon? Also für mich geht es darum, mich ständig weiter auch zu formen und es passiert auch darin, dass ich diese Dinge mehrgleisig fahre und also in mir, ich kann das auch immer erklären, wie das alles zusammenhängt und ich denke schon auch, dass das logisch ist und es trifft sich im Körper und ich glaube, wir brauchen auch diese Art Freiräume, auch wenn die sich nicht alle erlauben können, also es ist toll, dass ich das machen kann und mir das selbst auch erlaube, aber Dinge zusammenzudenken, Dinge, die Brücken zwischen zum Beispiel Arbeit rund um den Körper und Intimität und Sex und wie das aber auch zusammenhängt tatsächlich und also wenn ich das jetzt sage, dann höre ich schon irgendwie die besorgten Eltern, aber auch mit der Jugendarbeit, weil auch Kids haben Körper und tragen damit total viel rum und wir leben in einer Gesellschaft, die sehr schlecht in der Lage ist, über Intimität zu sprechen, auch über die eigene zu lernen. Wir haben eigentlich keine Plattform, wo wir sexuelle Bildung erleben. Und es ist wichtig, dass es Menschen gibt, die das zusammen denken und sehen können. Und die in der Lage sind, dafür auch Raum zu halten. Ja, genau. Also was habe ich diesen Leuten entgegnet? Ich habe denen entgegnet, dass ich das höre und dass ich das wirklich auch mitnehmen möchte. Und ich bin jetzt gerade in so einer Phase in meinem Leben, wo sich auch so eine gewisse Wiederholung ergibt. Also diese aufregende Phase von Erkundung kommt vielleicht auch so ein bisschen einem gewissen Ende zu. Aber ich glaube nicht, also ich glaube und ich möchte eigentlich, ich glaube, der Tag, wo ich aufhöre zu lernen, ist der Tag, an dem ich sterbe. Und das wünsche ich mir auch. Mhm. Und yeah.
Ich wollte vielleicht noch einmal ganz kurz für unsere Hörerinnen und Hörer schildern, weil die bei all dem, was wir jetzt schon also so nur angedeutet haben, was du schon so gemacht hast und so möglicherweise denken, ich sitze hier einem steinalten Menschen gegenüber, du bist gerade 33. Aber du hast auch interessanterweise so eine Theorie, dass alle 7 Jahre so ein Wechsel ansteht.
Das ist gar nicht so meine Theorie. Es gibt, also diese Theorien gibt's, ne? Da geht's auch um so Moleküle, die sich auswirken. Whatever. Ob das jetzt 7 sind oder das irgendwie. Aber ich glaube schon, zu merken an mir selbst, dass es so Zyklen gibt, die machen ja auch Sinn. Also, ne, dass wenn man irgendwie, das ist ja auch gesellschaftlich, man ist so mit der Schule zu Ende, bei mir ging es dann ins Studium und dann bist du irgendwie ja auch the king of the world. Also du hast so das Gefühl, wow, du entdeckst alles diese Theorien und du kannst, also das bringst du auch an allen unmöglichen Stellen auf, also da, wo es gar nicht hilfreich ist. Und dann lernst du so langsam, okay, das ist die Realität, so heißt, das bedeutet auch was zu tun und dafür Verantwortung zu tragen, ne? Also nicht nur so immer nur im Spiel, im Sandkasten zu sein sozusagen, in dem auch die Konsequenzen nicht so hart sind. Und dann komme ich jetzt, glaube ich, eben an so einen Punkt, wo, das ist einerseits also mein Leben und meine Lebensphase damit, aber ich glaube, es ist auch die gesellschaftliche Phase gerade, weil, also ich weiß gar nicht, wie sehr das in der breiten Gesellschaft so angekommen ist, aber mit dem neuen Bundesetat sollten ja 50% der Mittel für Kultur und Soziokultur, also für die Bundesfonds, gestrichen werden. Und das ist nur so als Beispiel, die Zeiten werden echt härter für alles, was bedeutet, Grundlagenarbeit in gesellschaftlichem Zusammenhalt zu tun. Das war schon immer prekär und es wird nur krasser. Und das spüre ich schon auch bei, also auch wie so Vereine und so, mit denen ich arbeite viel im ländlichen Raum. Bei mir geht es auch oft darum, ländliche Räume miteinander zu verknüpfen, also zum Beispiel in der Türkei oder jetzt viel in Westafrika mit in Sachsen-Anhalt oder Thüringen. Ja, also einerseits merke ich, dass es bei mir eine Ermüdung gibt und andererseits sehe ich aber auch, dass diese Ermüdung nicht nur von meinem Leben kommt, sondern auch, weil es schwieriger wird und weil alle Leute auch müder sind wegen diesem Multikrisen-Feeling.
Ich würde sagen, wir machen uns gleich nochmal tiefere Gedanken darüber, was da auf uns zukommt. Mich würde trotzdem noch ein kleiner Aspekt interessieren, gerade weil du ja offenbar wirklich so, ja, wie du selbst sagst, sehr privilegiert bist, sehr talentiert bist, sehr, sehr klug bist, sehr viel mitbringst, hättest du dich ja auch wahrscheinlich an irgendeinem Punkt mal dazu entscheiden können, sozusagen die Seiten zu wechseln und selber einer zu werden, der über diese Etats bestimmt und selber in die Politik zu gehen oder selber in so eine an die Stellschraube der Macht oder so. Hat dich das nie gereizt?
Doch schon. Also als ich so, ich glaube, ich war 14, da hatten wir einen Schulklassentrip nach Weimar, also so Deutschkurs. Und danach war ich in Thailand und da habe ich so entschieden innerlich, ich gehe dann nach Weimar und Jena und studiere da. Und das sage ich deswegen, weil diese ganze Weimarer Klassik und auch dieser Humanismus, diese edle, einfallsstille Größe, das hat mich sehr gekriegt und also gecatcht so. Und ich habe dann Kunstgeschichte auch studiert und dachte dann erst so, ja, ich werde Auktionator, weil im Kunstmarkt kann man ja auch Geld verdienen und ich liebe Antiquitäten. Also ich habe früher schon, naja, egal, so Antiquitäten restauriert. Ich habe so einen Biedermeier-Sekretär mit 14 restauriert. Und dann wurde ich politischer. Und da aber dachte ich noch so, okay, dann gehe ich in die Diplomatie. Und ich habe dann ein Praktikum in Hanoi an der Botschaft gemacht, an der deutschen Botschaft. Und da habe ich dann aber auch wirklich gemerkt, krass, ich kann das nicht. Also ich kann auch nicht diese ganzen Kompromisse, das ist ja ein Job, ja, der aus Kompromissen besteht, auch diese Art von Politik. Und man muss ja auch durch sehr viele Mühlen in der Regel erstmal durch, wo man sehr viel akzeptieren muss von Dingen, okay, so ist es halt, und wo man sich selbst oder die eigenen Ideale zurücknimmt. Und für mich, vielleicht kommt es später, dass ich irgendwie die innere Größe habe, das machen zu können. Aber derzeit, glaube ich, würde ich entweder mich selbst verlieren oder ich würde gemein werden. Also so nihilistisch. Und tja, das habe ich dann irgendwie zum Bedauern, glaube ich, meiner Mutter dann eigentlich so fahren lassen und bin dann jetzt eben in diese brotlose Kunst und den auch noch schlimmer, ne, die Soziokultur, die hat ja nicht mal das Prestige. Ich weiß nicht, wohin es geht. Ja.
Das, wo es ganz als nächste Station hingeht, ist unter anderem eine Reise nach Ägypten. Und das hat mich auch so total beeindruckt. Du musst kurz schildern, was du da ergründen möchtest.
Also es fällt mir schwer, darüber zu reden, und das ist auch der Punkt, warum ich da hingehe. Also ich bin schon länger auf jeden Fall auch ein spiritueller Mensch, aber auch ich bin auch Akademiker, ne, und also sehr wissenschaftlich geprägt. Und es geht für mich darum, auch mit dem ganzen Körperwissen, und da geht es um so Synchronisierungstheorien, also Dinge, die man sonst vielleicht so als Energie bezeichnet, was so sehr, sehr vage ist, und ich finde damit auch ein bisschen unfair den Leuten gegenüber, so zum Beispiel im Tantrischen oder so, ne. Da geht es für mich eher darum, eine präzisere Sprache, die greifbarer ist, also auch zurück zu den Wurzeln, ne, was ist eigentlich wirklich da und wie sieht es wirklich in unserem Körper aus? Und ja, ich fange jetzt an, ich gehe schon lange zu einer globalen queeren Community, die Radical Fairies, die sind sehr landverbunden und sehr spirituell, aber auch sehr politisch. Wundervolle magische Haufen an Menschen und Kreaturen. Und über Fairies bin ich zu diesem Menschen gekommen, der jetzt eben so Workshops macht. In Ägypten geht es dann darum, Sex with the Gods heißt es.
Oh, alright.
Ja,
das
genau.
Das ist natürlich
also,
meine Ansage, ja.
Und er nennt es Energiearbeit, und also die Leute, die ich kenne, die mit ihm gearbeitet haben, die extrem bodenständig sind und extrem klar, denen vertraue ich. Deswegen habe ich da auch großes Vertrauen, und ich habe auch schon mit ihm jetzt ein bisschen gearbeitet und freue mich da drauf. Ich glaube, ich werde das nicht alles von ihm übernehmen, aber es geht auch darum, da sich zu stellen. Mhm. Ne? Und genau, ich glaube, das referiert auch auf die Frage, die du vorhin gestellt hast, vielleicht nochmal zurück. So all diese unterschiedlichen Dinge zu tun, es geht auch immer darum, mich selbst zu konfrontieren mit dem, wo ich weiß, dass ich irgendwie Vorurteile habe, dass ich darüber so hinweggehe, was aber eigentlich bedeutet, dass da eine Fehlstelle ist, dass ich da keinen wirklichen Einblick drin habe. Und dann darf ich nicht so arrogant sein und das abkanzeln. Ich muss mich da reingeben.
Mein Plus Eins heute ist nach wie vor Valentin Rion, Künstler und Forscher in Sachen Tanz, Körperintelligenz, aber auch Kultur- und Bildungsaktivist. Valentin, wir haben schon gesagt, also zivilgesellschaftliches Empowerment ist auch ein riesengroßes Feld in deinem Portfolio. Also die vielen Kultur- und Bildungsprojekte in Aachen, in Sachsen-Anhalt, Altenburg, Thüringen. Wir zeichnen diese Folge von Plus Eins auf, aber wenn sie im Radio läuft, dann genau sind die Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen. Aber es ist auch eben so eine, ja, man könnte sagen, grundsätzliche Sorge mit Blick auf die Zukunft. Wir haben schon darüber gesprochen, deine Arbeit, die inzwischen auch wirklich mitunter so ein bisschen kräftezehrend ist, dass du doch auch merkst, dass auch die Leute um dich herum so ein bisschen mitverschlissen werden, so langsam. Fühlen sich deine aktivistischen Arbeiten mitunter, auch einfach mal wirklich so voll die Suggestivfrage, aber auch nicht auch an wie so Kämpfe gegen Windmühlen?
Ja, ich weiß gar nicht, ob das so richtig Kämpfe sind. Also so ein Teil meines Aktivismus ist wirklich politischer Kampf, auch so gerade der Sexarbeitsaktivismus. Aber so die Soziokultur, da geht es ja eher um so einen produktiv-positiven Ansatz. Aber auf jeden Fall, wir stehen so davor, wir gucken dem seit so, ich würde sagen, mindestens 8 Jahre, vielleicht eher so 10 Jahre, dass irgendwie dieser, das wird rauer, der Ton wird rauer, die Demokratie muss gestärkt werden, oh, die Demokratie muss verteidigt werden, oh mein Gott, wir verlieren die Demokratie. Also so diese ganzen Diskurse, es wird quasi immer schlimmer. Und wir schauen dem so zu. Und dann ist so die Frage, was können wir tun? Und eigentlich ist die Antwort, wenn ich da, also so nicht nur ich, wenn ich mit Leuten darüber rede und auch, ich glaube, was man sonst so hört, eigentlich müssen wir genau das weiter tun, was wir tun. Nur noch mehr vielleicht, aber können wir noch mehr? Mhm. Und das ist es, was so beängstigend oder was dich dann so schwer anfühlt.
Ja, also ein bisschen stellt sich die Frage, wie kriegt man das hin, die Flügel nicht hängen zu lassen, trotz dieser trostlosen, ja, Aussichten, Widrigkeiten, also woher die Hoffnung und die Kraft nehmen. Und vielleicht kann uns jemand weiterhelfen in unserer Plus-Eins-Rubrik.
Plus-Eins. Die Antwort.
Und da freue ich mich jetzt sehr, dass ein Mann in der Leitung ist, der uns hier bei Plus-Eins schon öfter ziemlich gute Tipps gegeben hat. Der buddhistische Mönch Tenzin Pelyon nämlich. Hallo, schönen guten Tag.
Hallo, schönen guten Tag.
Ja, vielleicht darf ich euch erstmal vorstellen, Tenzin Valentin, Valentin Tenzin.
Hallo Tenzin, schön, dass du dabei bist.
Hallo Valentin, schön, dich kennenzulernen.
Ja Tenzin, wir sprechen ja schon eben geraume Zeit über die viel zitierten multiplen Krisen. Gut, jetzt hat in den USA überraschenderweise der Korridor der Möglichkeiten sich doch mal wieder so ein bisschen geweitet mit Kamala Harris. Aber jenseits dessen, also wenn man sich wirklich so das große Ganze anschaut, gibt es schon wirklich genug Gründe, den Kopf in den Sand zu stecken. Wo also diese Kraft hernehmen? Also gerade vielleicht als Mensch wie Valentin, der sich politisch auch für eine offene, für eine bunte Zivilgesellschaft einsetzt. Wie kriegt man es hin, nicht langsam zu verzweifeln, das Handtuch nicht zu werfen, sich nicht ins private Biedermeier-Glück zurückzuziehen?
Also ich habe eigentlich das Gefühl, dass Valentin alles das hat, was er braucht. Er hat eine Sicht auf die Dinge und eine Art von Sehen, von Zusammenhängen und will was Gutes schaffen in der Welt. Also Verbindung zwischen den Menschen, das Othering versuchen zu überwinden. Und es ist erstmal eine super Motivation, auch eine super Gabe, so ranzugehen. Und ich sage, wenn er eine klare Sicht hat und darauf eine klare Motivation entwickelt, der hat eigentlich die beste Basis, dass die Motivation aufrechterhalten bleibt, auch in schwierigen Zeiten nicht aufzugeben. Und eigentlich hat Valentin das auch schon selbst beantwortet. Er hat gesagt, vielleicht ist einfach Zeichen der Zeit, noch mehr zu machen, gerade wenn es eben Gegenwind gibt. Und das würde ich eigentlich auch so sagen, nicht aufgeben und ansonsten an der Motivation arbeiten. Dann gibt es manchmal Situationen, sind Dinge einfach so versperrt, dass man loslassen muss, weil es nicht weitergeht. Aber noch ist es ja nicht so. Jetzt ist eher die Fähigkeit, die Valentin ja auch hat, ist das mit dem Vernetzen, Menschen zu vernetzen, Leute ins Boot zu holen, sozusagen die Unterstützung, weiter Unterstützung zu sammeln für die gute Arbeit und für das gute Projekt. Und im Moment ist das alles noch da. Man weiß natürlich nicht, was jetzt kommt, wenn die AfD gewählt wird und die immer mehr in den Kulturbereich einziehen. Und ich weiß im Hintergrund von Philosophen und so weiter, dass die richtige, dass die Leute auch absägen, sage ich mal, und gute Arbeit kaputt machen. Mhm. Und da wären aber immer noch andere Parteien, denke ich, die man als Unterstützung gewinnen kann. Das wäre so meine spontane Antwort nach dem, was ich auch so gehört hatte.
Ja, danke. Für mich hängen da zwei Dinge, also für mich persönlich so, glaube ich, aber das reflektiert auch in einem größeren Rahmen unsere Community. Das eine ist, wie wir trotzdem bei der Liebe bleiben können. Das klingt jetzt, also ne, das ist so eine Art Sprache, wo vielleicht manche sich die Zehennägel hochrollen. Aber das Ding ist ja, also in meiner Erfahrung, ich begegne diesen Leuten, von denen ich weiß, dass die so ein krasses Bild von mir oder von anderen haben, was gemein ist, so was gewaltvoll ist. Und ich denke trotzdem so, ich habe eigentlich immer ganz viel Empathie dafür oder mich interessiert auch so, wie kommst du dazu? Und dabei so bei der Liebe bleiben zu können und da glaube ich aber, das fühlt sich so zehrend an, wenn das so viel wird und wenn das so normalisiert wird. Ich habe jetzt gerade, war so ein Artikel in der Berliner Zeitung, glaube ich, wo jemand einfach nur so abhaten kann. Der war, das ist so ein Journalist, der hat sich emporen gefühlt. Der war 4 Wochen im Urlaub in Italien, kommt nach Berlin zurück und sagt, alles ist so kaputt. Und dann reiht er so hintereinander weg. Leute mit Piercings, Transaktivisten, Leute, die entschieden nicht duschen und in der U-Bahn sind. Also weiß nicht, der hängt so lauter Leute hintereinander. Ich denke, das ist nur Hass. Mhm. Und wie kann ich da trotzdem, wie kann ich da nicht auch bitter werden?
Ja, du hast es ja schön auf den Punkt gebracht mit der Liebe. Ich weiß, einigen geht da der Fußnagel hoch. Aber eigentlich heißt das, einen menschlichen Blick auf das Gegenüber zu bewahren, wenn der andere ins Unmenschliche kippt, denke ich mal. Und da finde ich jetzt, also für mich als buddhistischer Mönch, ich versuche dann immer drüber nachzudenken, der andere ist wie ich. Auf der tiefsten Ebene versucht die andere Person so glücklich zu sein, Wohlergehen zu erfahren und frei von Leiden. Und das ist das, was uns verbindet. Die politischen Ansichten, die temporären Ansichten, Feindbilder, das ist alles im Wandel. Aber auf der tiefsten Ebene sind wir da verbunden. Und wenn die andere Person, wie der Journalist, jetzt Feindbilder entwickelt und Hass entwickelt, er macht sich selbst fertig. Und wenn ich das deutlicher sehe, kann ich Mitgefühl entwickeln für den Prozess des Hasses im Gegenüber und ihm wünschen, dass er frei von dem Hass wird. Und so kann ich eine Menschlichkeit in mir bewahren, weil was die Menschlichkeit in mir zerstört wäre, wenn der Hass, die Wut des anderen sich auf mich überträgt und ich wieder mit Hass und Wut zurückreagiere, dann gebe ich nichts Gutes in der Welt mehr, dann trage ich eben auch das Destruktive bei, was ich ja beim anderen ablehne. Und ich gebe dir natürlich recht, das ist anstrengend, das ist tatsächlich harte Arbeit, aber es ist eine lohnenswerte Arbeit und ich finde gerade in so herausfordernden Situationen wie jetzt, wenn man sich dem stellt und nicht aufgibt und ein gewisses Geschick entwickelt, kann man wachsen, statt daran zu zerbrechen.
Ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich das groß und edel und absolut verständlich finde, was ihr hier aussprecht, aber letzten Endes finde ich, braucht es doch auch wirklich einen unglaublichen Gleichmut, eine Geduld, eine geradezu meditative, stoische Sicht dabei zu bleiben und nicht ganz im Gegenteil auszurasten, wenn man auch gerade erfährt, wie viel Unrecht von diesen Hatern ausgeht, wie man hat schon diesen Impuls, erstmal zurückzuschlagen, radikal Kante zu zeigen, zu sagen, ey, bis hierhin und nicht weiter, Freunde, oder? Also muss man sich das verbeißen?
Nee, ich glaube, Klarheit ist da schon total wichtig. Also dass wir auch, das ist ja mehr eine Haltungsfrage. Also wie du gerade dann so gesagt hast, dass es ja mehr darum geht, dass ich die Menschlichkeit in dem anderen sehe, da wo er sie mir eben eigentlich oder das Gegenüber da so wegrutscht von. Der eine Aspekt, den ich noch hinzufügen würde, ist, glaube ich, so, also sich das auch mal wieder aufzutanken in der Community, also für sich selbst dieses Self-Care sozusagen, also Leute zu immer wieder. Und für mich ist es zum Beispiel was, dass ich viel im Sex habe. Also für mich ist es viel in so Momenten von körperlicher Nähe zu Leuten, die ich vielleicht auch gar nicht viel kenne. Also ich habe auch so Hookups viel, wo ich so weiß, da gibt's so eine tiefe, nicht mal nur Menschlichkeit, es geht sogar darüber hinaus. Also es ist nicht irgendwie Homo sapiens spezifisch, wo wir in der Lage sind, uns so unsere Nervensysteme so tief miteinander in Berührung zu bringen und wo ich mich selbst eigentlich kennenlerne durch die Berührung des anderen. Und sich dessen immer wieder zu versichern. Aber wenn wir dann in diesen Situationen sind, wo auch Sprache agiert, wo es so schnell wird, wo es so, und dann Bilder, 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 gegen, das ist, ein Freund hat mal gesagt, ein ruhiges Nervensystem zu haben, ist ein Privileg. Mhm. Ja, und das ist vielleicht so eine große, diese edle Arbeit, von der du gerade gesprochen hast, dass die ist aber so konkret. Na, also so, es gibt ja diese, es ist wissenschaftlich bewiesen, dass wenn wir uns den Bauch reiben oder wenn wir summen, dass es dadurch unser Nervensystem beruhigt. Und wenn wir das quasi am Anfang aller Meetings machen würden, wäre es vielleicht schon ein kleines bisschen anders. Mhm.
Also das drei Sachen, die ich rausgehört habe, die ich wichtig finde. Das eine ist Resourcing in der Community. Also sich wirklich auftanken bei den Unterstützern. Das andere ist immer aus dem Stresssystem rauskommen. Die Psychologen sprechen ja hier vom Sympathikus, Parasympathikus. Wenn man im Stress ist, kann man kein Mitgefühl, keine Empathie, keine Liebe entwickeln. Also das wirklich lernen, sich ein bisschen runterzufahren, um in die Kommunikation, in die Begegnung zu kommen. Und die andere Sache ist, auch was Valentin gesagt hat, in den Klöstern tatsächlich in allen Institutionen gibt es eine Institutionalisierung der Religion und dann fehlt die Spiritualität und das ist tot. Und dann macht es natürlich total keinen Sinn, dann Mönch zu bleiben, wenn man da keine Spiritualität findet. Kann ich auch 100% nachvollziehen.
Ja, Tenzin, also das waren echt kurze, aber sehr, sehr wertvolle Impulse. Mhm. Du musst los, denn dein Kalender ist auch im Grunde der eines Managers. Also das mit dem Stress können wir gleich direkt an dich auch weitergeben und zurückgeben und als ewige Mahnung. Ganz, ganz herzlichen Dank. Tenzin Pelyor war heute unser Kandidat, unser Experte für die Antwort. Danke.
Danke, Tenzin.
Danke dir, Valentin, und alles, alles Gute für dich und deine Arbeit und dein Team.
Sarita Brandt, bin 76 Jahre alt. Ich bin einerseits Konferenzdolmetscherin und andererseits Übersetzerin. Ich lebe mittlerweile seit 15 Jahren allein, seit 2006. Allein sein, alleine leben in seinen eigenen vier Wänden, das bedarf der Struktur. Ich mache mir jeden Tag eine Liste, handschriftlich. Und auf diese Listen kommen die allerbanalsten Dinge. Also die Liste heute, soll ich die mal vorlesen? Meistens beginnt die Liste mit Obstfrühstück, denn ich esse morgens früh ein Obstfrühstück. Wäsche aufhängen, helle Wäsche machen, Eintragungen, zweites Frühstück. Ich mache immer ein zweites Frühstück um 11 Uhr. Ja, diese Listen geben mir Halt. Ich bin immer sehr froh, wenn ich einen Punkt durchstreichen kann oder abhaken. Und dann ist der Tag auf einmal auch vorbei. Und es ist so ein bisschen wie ein Tagebuch, eine Orientierung. Das und das habe ich an dem Tag gemacht. Ich kann immer wieder auch rückblickend nachvollziehen, was da war oder was da nicht war. Wenn ich eine kreative Arbeit mache, die Tag für Tag über längere Zeiträume erfolgt, wie ein Buch übersetzen, brauche ich keine Liste. Wenn ich verreise, brauche ich auch keine. Aber wenn ich nur zu Hause bin, dann brauche ich sie. Es ist eine Krücke, aber ich empfinde sie als gut.
Wie geht dir das? Kannst du gut allein sein und sogar vielleicht allein leben?
Nicht so gut, nee. Also es gibt auch immer wieder Leute, die mir das so spiegeln und dann, also ich, aber gleichzeitig weiß ich auch, dass es nicht so ist, dass ich so komplett unruhig werde, wenn ich irgendwie ein paar Stunden oder auch mal einen Tag oder so. Ich mag das auch, es passiert sehr selten, weil ich wirklich mein Leben sozial ist, meine Intelligenz ist sozial, meine Art zu reden, zu kreieren, zu denken, zu fühlen, ist alles immer mit anderen. Auch das, was ich vorhin gesagt habe, weil das ist eigentlich da, wo ich selbst... Also da erlebe ich ja meine eigenen Grenze, da merke ich auch, wo ich selbst aufhöre, wo andere was anderes reinbringen. Und das ist kreativ, das ist auch herausfordernd, aber genau, aber ja, nee, ich habe damals, als ich Mönch war, mit 15, da gab es so einen super intensiven Moment, wo ich 3 Tage in die Berge, also es war auf so einem Berg, so ein ganz kleines Wat Ba, das ist so ein sehr einfaches Waldkloster, nennt man das. Und da war ich dann 3 Tage ohne Essen, mit Trinken, in den Bergen, ganz alleine. Das war so krass für mich damals, die Erfahrung. Und dadurch habe ich aber auch gewusst, dass ich, was da alles passiert und wie lang so 24 Stunden sind, wenn man die alleine zubringt mit gar nichts. Also ich hatte ja auch nichts. Du hast als Mönch besitzt du nichts, ne? Also du hast so ein kleines hölzernes Ding, was dein Kissen ist. Das gehört aber auch nicht dir. Und du hast so eine Schale. Das ist das Allerheiligste, was du hast. Da sammelst du das Essen drin. Genau. Ich glaube, das war wichtig, diese Erfahrung gemacht zu haben.
Lieber Valentin, hier wird es langsam Zeit, Adieu zu sagen. Mich hat es total gefreut, dass du Zeit und Lust hattest, mein Plus Eins zu sein. Und ja, ich würde mich total freuen, wenn du irgendwann vielleicht nochmal für ein kleines Update vorbeikommst und erzählst, wie das in Ägypten war mit dem Sex mit den Gottheiten. Also das, ja, das würde mich schon massiv interessieren. Und ja, mich würde natürlich auch interessieren, ob es dir gelingt, weiterhin eben nicht die Flügel hängen zu lassen. Das wünsche ich dir total und alles Gute für dich. Toll, dass du hier warst.
Danke für die Einladung. Schön, diese Gespräche haben zu können.
Und wenn Sie Lust auf noch mehr Plus Eins haben, dann möchte ich Ihnen noch unsere weitere Folge für diese Woche empfehlen. Da sprechen wir über Tanja, eine junge Frau aus den Niederlanden, die sich in den Nullerjahren den FARC-Rebellen in Kolumbien anschließt und irgendwann sogar zur weltweiten Fahndung durch Interpol ausgeschrieben wird. Marcel Mettelsiefen hat einen Dokumentarfilm über Tanja gedreht und spricht mit uns über ihre Motive.
Ich glaube schon, dass ihr klar war, dass das ein Schritt ist, den sie nicht widerrufen kann. Sie wusste, es gibt keinen Zurück. Es wurde angesehen, als würde man desertieren und das wurde mit dem Tode bestraft. Für sie war das der Moment, wo sie alles auf eine Karte gesetzt hat.
Das Gespräch mit Marcel Mettelsiefen finden Sie überall dort, wo es Podcasts gibt und natürlich in der Deutschlandfunk-App. Plus Eins ist ein Podcast von Deutschlandfunk Kultur. Autorin unserer Miniserie war Anne-Sophie Schmidt. Studiotechnik Jan Fraune, Produktion Nikolas Hansen. Ich bin Gesa Ufer und ich freue mich, wenn es Ihnen gefallen hat, wenn Sie uns abonnieren, kommentieren und vor allem, wenn wir uns bald wieder hören. Machen Sie es gut.